Herzlich willkommen beim Podcast Designerklärer, dem Podcast für hellwache Kreative. Heute spreche ich mit Andrea Nienhaus. Sie ist Professorin für Kommunikationsdesign an der IU, der Internationalen Hochschule. Mit ihr spreche ich nicht nur über ihre kreative Arbeit in Berlin, sondern auch darüber, wie sie Design unterrichtet und wie aus Ideen ein Designprozess werden kann. Mein Name ist Christoph Lux.
Der Podcast Designerklärer ist eine Produktion des Cognews Design Studios in Marburg.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Designerklärer. Und als Designerklärerin habe ich jetzt eingeladen Andrea Nienhaus aus Berlin. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung zum Podcast heute.
Andrea, du bist Professorin für Kommunikationsdesign an der IU in Berlin. Was machst du da eigentlich? Stell dich doch mal kurz vor.
Genau, ich arbeite dort seit so fast 3 Jahren sogar dieses Jahr, arbeite im Fernstudium in Teilzeit, muss ich sagen. Also ein bisschen Zeit ist noch für andere Sachen. Zum Teil arbeite ich so als Beraterin für digitale Themen, heißt es, glaube ich, in meiner Signatur. Ich habe noch keinen besseren Titel dafür gefunden. Und gelegentlich arbeite ich auch noch als Kommunikationsdesignerin. Aber weil eben die Hochschularbeit so meine Haupttätigkeit ist, kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel Zeit dann noch für die anderen Sachen bleibt.
Prima. Wie bist du denn zum Design gekommen?
Ja, ich freue mich über diese Frage, weil das finde ich grundsätzlich eigentlich interessant, wie Menschen zu dem kommen, was sie tun und was sie beschäftigt und wie sie dahin gekommen sind, weil es ja nicht unbedingt immer ein gerader Weg war. Der erste Gedanke war zu sagen, ja, ich habe schon immer irgendwie viel gezeichnet und gemalt und so, aber es sagt, glaube ich, jeder. Und es ist ja auch verständlich, dass wir Menschen im kreativen Bereich irgendwie so ihr Leben lang das beschäftigt, mehr oder weniger, und wir das so zurückführen können bis so in Kindheitserlebnisse. So, also das vielleicht so als Setting, dass das früher schon wohl auffällig war, dass ich da eine gewisse, oder dass es da was gab, was sich vielleicht von anderen Kindern unterschieden hat, weil ich besonders
viel gemalt habe. Es gab frühe Werke, die Applaus geerntet
haben. Es gab frühe Werke. Es gab tatsächlich sogar auch mal einen Preis in der Schule und habe meinen Rundflug gewonnen für ein besonders tolles Bild. Das war irgendwie sehr schön. Das waren so kleine Erfolgserlebnisse in meiner Zeit vor meinem Studium. Und auch dazu gibt es eigentlich vorab eine Geschichte, weil auch da ist ja die Frage, auch wie kommt man in den Beruf, wie kommt man zur Ausbildung, ins Studium. Auch das ist ja jetzt nicht immer unbedingt so leicht, ja. Also es gibt Aufnahmeprüfungen für ein Studium, das muss man ja auch erstmal irgendwie schaffen. Also ich gehe mal zurück in, ich glaube, das war das Jahr 1995 oder 96 und ich war mit meiner Mutter irgendwie unterwegs am Wochenende irgendwie einkaufen in der Kleinstadt nebenan. Also ich komme aus einer sehr ländlichen Region im Münsterland, bin nicht in der Großstadt, sondern in einem Dorf aufgewachsen. Also dementsprechend ist dann auch die kulturelle Infrastruktur. Und diese Nachbarin sprach uns an und ich muss dazu sagen, dass die engagiert war in einem Kulturverein und sagte zu meiner Mutter und mir so, wir haben da so eine Ausschreibung für Kinder und Jugendliche, wir vergeben so Stipendien. Andrea, ist das nicht was für dich? Du machst da doch irgendwie viel, hättest du Lust, bewirb dich doch. Und dann habe ich da irgendwie so ein paar Sachen hingeschickt und ich war, glaube ich, 15, 16, ich glaube so 15, vielleicht auch 16, ich weiß es gar nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich dieses Stipendium gewonnen bei dem Kunst- und Kulturverein, wo finde ich, es außergewöhnlich ist für die Region, weil normalerweise gibt es die Volkshochschule und so. Das waren wirklich Kulturmenschen so aus dem Literatur- und auch Kunstbereich, die sich da sehr engagiert haben. Nicht nur für Erwachsene, sondern auch eben für Kinder und Jugendliche. Und hatte damals die Möglichkeit, ein Jahr lang dort alle Kurse zu belegen. Und das war eigentlich meine Eintrittskarte für alles das, was danach kam, kann ich aus heutiger Sicht sagen. Denn ich habe bei einem Grafiker gearbeitet, also der Künstler war, habe dort Radierungen gemacht, ganz viel gezeichnet, war bei so Keramikkursen, war bei einer Zeichenreise in Frankreich, habe einfach mega viel gemacht außerhalb der Schule. Und dazu kam, dass ich eine wirklich tolle Kunstlehrerin hatte. Und da einfach guten Support hatte von Menschen auch außerhalb meiner Familie. Ich habe 3 Geschwister, große Familie, kann man sich vorstellen, dass die Eltern die Aufmerksamkeit durch vier geteilt haben. So, und wir das dann auch so für uns selber organisiert haben. Und das war eigentlich meine Eintrittskarte und das waren dann auch Arbeiten, die ich da gemacht habe, die ich dann für die Aufnahmeprüfung an zwei Kunsthochschulen einreichen konnte, nämlich an der Universität der Künste in Berlin, damals hieß sie noch HDK, und an der Kunsthochschule in, oder Hochschule für Künste heißt sie in Bremen. Das waren meine zwei Bewerbungen während der Abi-Zeit. Und genau, da habe ich meine Mappe hingeschleppt. Damals war das auf jeden Fall alles noch physisch, war bei den Aufnahmeprüfungen und habe tatsächlich also an beiden Hochschulen Zusagen für Studienplätze bekommen, was schon toll war, weil ja öfter auch mit Ablehnung zu tun hat oder man viele Praktika vorher machen muss und so. Also das war so der Werdegang und in der Zwischenzeit, weil es mich tatsächlich auch interessiert hat, fällt mir gerade ein, mein erstes Schülerpraktikum in einer Werbeagentur in Münster gemacht und habe dann Einblick bekommen in die Kreation, was auch aus heutiger Sicht total spannend ist, weil die GrafikerInnen, die dort gearbeitet haben, noch diese tollen Copy-Marker oder wie sie heißen, diese Filzstifte hatten und nur die Art Director durften am Mac arbeiten. Und ich habe so einen Arbeitseinblick bekommen. Ich fand es super spannend und dachte so, ja, das würde ich gern auch mal machen. Genau. Und hinzu kam der Grafiker, bei dem ich gearbeitet habe, also künstlerische Grafik, hat tatsächlich visuelle Kommunikation studiert damals. Und ich dachte so, ach spannend, der hat so ein Designstudium und gleichzeitig arbeitet der als Künstler. Das will ich auch machen. Das fand ich irgendwie gut und dachte so, das kann so eine Perspektive sein. Aber ich hatte eigentlich gar nicht so viel Ahnung von Design oder so. Also ich habe mir dann in der Bibliothek, ist mir dann auch im Nachhinein nochmal eingefallen, so Anton Stankowski und sowas ausgeliehen, tatsächlich viele Bücher ausgeliehen, mir viel angeguckt und ja, und übers Studium und so weiter nahm das dann so seinen Lauf. Aber das war so der Hintergrund.
Das war die initiale Zündung sozusagen. Ja, wunderbar. Das ist doch klasse. Von einem Stipendium sozusagen ins Studium. Das klingt sehr reibungslos. Also ich darf nochmal fragen, du hast dann zwei Zusagen für eine Bewerbung gekriegt. Also du hast im Prinzip zwei Mappen jeweils nach Bremen und nach Berlin geschickt und die wollten dich beide haben.
Genau, also vielleicht war es auch total knapp, weil ich konnte das, was man da so mit 19 irgendwie hinkriegt oder 18, aber ja, offensichtlich haben die da was gesehen und weil wie gesagt, ich hatte keine digitalen Arbeiten. Ich meine, gut, in der Zeit fing das so an, da hatten dann so die ersten ihre Rechner oder waren schon irgendwie total die Hacker oder so. Das war ich alles nicht und habe eher so am PC meiner Eltern irgendwie die Tageszeitung nachgebaut. Also solche Sachen haben mich irgendwie schon interessiert, aber eher so unbewusst. Und ja, das klingt dann so reibungslos, aber ich würde sagen, ich habe früh auch dann das gemacht, was mir Freude gemacht hat. Und da würde ich auch sagen, waren meine Eltern cool, weil die das auch möglich gemacht haben und gesagt haben, ja, mach ruhig. Würde ich auch immer sagen, dass es total wichtig ist, dass man wen auch immer so in seinen Stärken irgendwie fördert. Im Rahmen der Möglichkeiten, ja. Und dass es auch wichtig ist, jetzt abgesehen, ich wohne in einer großen Stadt, jetzt in Deutschlands größter Stadt, dass es auch wichtig ist, so Förderungen im ländlichen Bereich zu haben. Weil da wohnen auch Leute, die was können. Und welchen Zugang haben die eigentlich zu solchen Fördermöglichkeiten? Also keine Ahnung, was gewesen wäre, wenn es jetzt nur über die Schule gelaufen wäre. Wie gesagt, ich hatte da auch tollen Support. Das wäre vielleicht auch gut gewesen, aber man braucht schon für sowas eine gute Unterstützung. Ja, und deswegen bin ich auch großer Fan davon, wenn in kleineren Orten es ein gutes Kulturangebot gibt.
Das kann ich nur unterstützen. Also ich bin auch im Ländlichen aufgewachsen in Ostwestfalen, also da, wo keiner Humor hat angeblich. Und das war weit, weit ab. Und die nächsten Großstädte, in Anführungszeichen, waren Paderborn und Bielefeld. Und dazwischen ist die Egge oder auf der anderen Seite der Solling. Das heißt, da sind Bergzüge und da endet die Welt sozusagen. Und das heißt, sowas wie Design und andere Dinge kamen eigentlich nur durch Film, Funk und Fernsehen höchstens mal in das Tal. Und ich hatte dann meinerseits mal das Glück, einen Volkshochschulkurs zu machen. Habe das zusammen mit meinem Vater gemacht, der gesehen hat, dass ich da kreativ was reißen möchte und dachte, okay, wir machen mal
mal einen Volkshochschulkurs. Es war letztendlich ein unglaublich cooler Produktdesigner, der auch Künstler ist und der dann diesen Kurs gemacht hat. Und da gab es dann quasi so Grundzüge von Produktdesign mit Zeichnen und mit Modellieren und allem drum und dran. Und der Typ kam eigentlich aus Tschechien und war einfach ein international sehr belesener und weltweit gereister Mensch, und der hat dieses ganze Wissen einfach mitgebracht, und das war wirklich eine völlig andere Welt, und das hat mir auch dann Lust gemacht, persönlich dann weiter zu gucken und über den Solling hinaus und nicht nach Bielefeld zu ziehen.
Ja, also ich wollte auch vorhin die Volkshochschule nicht bashen oder so. Also es gibt die dann.
Um Gottes Willen, das war
also
ich jetzt.
Nee, also ich bin ein großer Fan auch von solchen Strukturen, und es steht und fällt dann auch mit den Leuten und den Angeboten, die dort stattfinden. Ne? Also es gibt da ja wirklich auch hier in Berlin habe ich den einen oder anderen Kurs mal belegt. Interior Design kann ich nur empfehlen. Das sind wirklich gute Leute, und genau, in dem Fall war es so, dass eben außerhalb der Volkshochschule da so ein eigenes Programm gestartet wurde, was wirklich toll war. Und mir ist noch eingefallen, auch so in Vorbereitung auf unser Gespräch, dass das nicht nur ein Start war für mein eigenes gestalterisches Arbeiten, sondern tatsächlich ich in dem Rahmen auch mein erstes Seminar als Lehrende gegeben habe, weil irgendwie gab es einen Kurs, da ging es, glaube ich, so um Malen für Kinder, oder sie hatten irgendwie so eine Nachmittagsbeschäftigung. Und die Dozentin von dem Kurs war irgendwie viel aus, war krank über einen längeren Zeitraum. Und ich war damit schon so in diesem Programm da drin und habe da gedruckt und gezeichnet und so. Und jemand meinte so, hey Andrea, hast du nicht Lust? Wir suchen da noch jemanden für den Kurs nachmittags. Würdest du das übernehmen, so krankheitsvertretungsmäßig? Ich dachte so, ach, warum eigentlich nicht? Und bin da so hin als ältere Teenagerin und habe mit Kindern damals nachmittags gemalt und habe dann irgendwie so Musik angemacht, die Moldau, und dann haben die dazu irgendwie was gemalt, aber war so in der Anleitungssituation. Und ich würde sagen, das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe, weil jetzt ist es ja auch Teil meiner Arbeit, und auch davor war ich immer wieder in dieser Rolle, ohne das so bewusst zu bemerken, dass das ja auch eine Arbeit ist. Ja.
Genau, es geht einfach von alleine, ne? Es geht von selbst, weil man ist gerade in der richtigen Situation, oder man merkt, man ist hier richtig, und das fällt einem leicht, oder mir fällt es leicht, anderen Menschen etwas beizubringen, ne? Ja. Ich glaube, das hat dich ja dann auch weiter begleitet. Kommen wir mal zu deiner Professur an der EU. Was tust du da? Also man kann da ja eine ganze Menge studieren. Ich habe mich ja auch mal vorher mal schlau gemacht. Es gibt sowas wie, allein in dem Bereich Design und Medien gibt es Mediendesign, Kommunikationsdesign, Medienmanagement, Game Design, Produktdesign, UX Design, Kultur- und Medienpädagogik und Medieninformatik. Das ist zumindest das aktuelle Angebot. Wo bist du denn da eigentlich zu finden? Was machst du für Kurse? Was bietest du eigentlich an? Und wie studiert man da? Ja, wie geht das?
Ja, ich steige da direkt ein und kann auch gerne dann noch was dazu sagen. Wie wird man eigentlich Professorin für diejenigen unter den HörerInnen, die das interessiert und für die das vielleicht auch was sein könnte, in der Lehre zu arbeiten? Also zur IU, also ich bin im Studiengang Kommunikationsdesign, und zwar im Fernstudium. Das heißt, ich arbeite nicht in Präsenz, sondern hier aus meinem privaten Büro, in dem ich auch gerade sitze, aus dem ich hier spreche. Und bei den Studierenden ist es genauso. Die sind auch nicht vor Ort. Also es gibt so Prüfungssituationen, wo man auch an einen Studienort gehen kann und dort dann zum Beispiel, es gibt tatsächlich auch den ein oder anderen Klausurkurs, dort dann eine Prüfung absolviert. Aber wir sind alle sozusagen im Fernstudium, das heißt ortsunabhängig. Genau. So, was mache ich da? Also eigentlich ist es sehr ähnlich zu dem, was man auch an einer Hochschule in Präsenz oder an einer staatlichen Hochschule machen würde. Wir haben also oder sind als Lehrende auch in verschiedenen Kursen eingesetzt. Also das ist Hochschule für angewandte Wissenschaften. Das heißt, wir haben ein hohes Lehrdeputat, das heißt viele Kurse. Ich mache dort unter anderem die Kurse zum Thema crossmediales Design. Also da bin ich modulverantwortlich. Das heißt, ich bin auch inhaltlich verantwortlich für das, was dort gelehrt und gelernt wird. Dann habe ich Kurse zum Thema Berufsfeldentwicklung, Kommunikationsdesign. Also finde ich auch persönlich total interessant, was passiert da eigentlich, bis hin zu Digital Design nennt sich das. Genau, ich bin noch inhaltlich verantwortlich für einen Kurs Printproduktion. Da gibt es wahrscheinlich das größte Fragezeichen, wie man das in der Fernlehre macht. Bin hier aber eher inhaltlich verantwortlich und die Durchführung der Kurse macht ein Kollege von mir. Genau, das sind sozusagen ist der Lehrbetrieb. Das Ganze hat ja noch ein Anfang und ein Ende, nämlich wir haben mittlerweile StudienbewerberInnen, die sich auch über eine Aufgabenstellung bewerben müssen. Es gibt eine Eignungsprüfung. Da bin ich mit Teil derjenigen, die dann auch darüber entscheiden sozusagen oder die Arbeiten bewerten und schauen, passt es, oder muss da jemand noch mal eine kleine Schleife drehen, bis hin zu den Abschlussprüfungen, was auch ein großer Teil meiner Arbeit mittlerweile ist. Diese Woche zum Beispiel, oder gestern hatte ich zwei Bachelor-Kolloquien, also schriftliche und dann auch mündliche Arbeit mit Erst- und Zweitgutachten. Auch das ist ja äquivalent zu staatlichen Hochschulen. Genau, also wie kommt man ins Studium rein, bis hin zu was passiert vor Ort und dann sagen, wie gehe ich aus dem Studium raus? Und dazu gibt es ja natürlich auch noch Absprachen mit KollegInnen, weil wir auch Themen haben, die jetzt nicht so unbedingt kursspezifisch sind, sondern wo es um Betreuungssituationen geht und so weiter.
Eignungsprüfung hattest du vorhin genannt, da steige ich mal ein. Du hast selbst gesagt, du hast Mappen nach Bremen und nach Berlin geschickt. Bei mir war es ähnlich, bei anderen ist es heute immer noch so, die sich irgendwo bewerben. Die Anzahl der Blätter ist durchaus etwas reduziert, glaube ich. Also es ist etwas komprimierter, man soll, glaube ich, etwas schneller auf den Punkt kommen. Es hat keiner mehr Lust, noch 20 gezeichnete Bananen durchzublättern oder aufgeschnittene Kohlköpfe oder was man heute digital so macht. Also in so Animes zum Beispiel, irgendwelche Manga-Characters und so weiter. Ich glaube, das kann heute dann auch nicht mehr jeder sehen, der das macht. Wie sieht denn so eine Eignungsprüfung bei euch aus oder was kannst du daraus berichten?
Ja, also wahrscheinlich sieht man es, wenn man sie einmal macht. Ja, also das Ganze ist dann natürlich auch digital. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt an anderen Hochschulen ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da die Bewerbungsprozesse auch ein bisschen anders sind als in den 90er Jahren. Genau, also im Prinzip geht es ja darum, eine künstlerische Eignung auch festzustellen. Man kann sich natürlich fragen, warum ist das wichtig? Also es soll ja nichts Abschreckendes sein, weil es ist ja auch wichtig, genügend StudienbewerberInnen zu bekommen. Und das betrifft ja nicht nur private Hochschulen, sondern auch staatliche Hochschulen. So, da gibt es dann ja auch bestimmte Quoten, die erfüllt werden müssen. Das ist an der privaten Hochschule ein bisschen anders. Aber es geht darum, dass sozusagen sichtbar wird, dass man in der Lage ist, sozusagen auch kreativ zu arbeiten. Ich sag mal so, wenn man jetzt zum Beispiel Musik studieren möchte oder so, geht es auch darum zu zeigen, dass man ein gewisses musikalisches Verständnis hat, in der Lage ist, ein Instrument zu spielen, weil damit dann erst anzufangen im Studium ist ein bisschen spät. Oder anderes Beispiel, man will irgendwie, keine Ahnung, BWL oder sowas studieren und hat aber total die Zahlenphobie und mag damit gar nicht umgehen. Es ist vielleicht, ich meine, da gibt es keine Aufnahmeprüfung, aber es ist vielleicht auch nicht so die gute Sache. Oder mittlerweile bei Medizinstudiengängen ist es ja auch so, dass dann nicht nur das ausgezeichnete Abitur die Eintrittskarte ist, sondern auch dort gibt es mittlerweile Eignungsprüfungen, um zu sehen, wie kann sich jemand in so einen vielleicht auch Patientensituationen hineinversetzen, weil es ist dann doch viel Arbeit am Menschen und so muss man sich das ungefähr vorstellen, dass wir hier schauen, okay, was ist so da an Potenzial? Ich würde immer grundsätzlich sagen, dass wenn jeder auch eine Chance hat, was zu können oder was zu oder auch in einem Studium Wissen zu erwerben, was oder eine Fähigkeit, die man vorher noch nicht hatte, aber es geht darum zu sehen, ist da was da, was wir fördern können? Ich finde es mal nicht gut zu sagen, da muss jemand schon super perfekt sein und die wollen wir alle haben, sondern auch, also wie gesagt, wenn ich jetzt an meine eigene Bewerbung denke, ich habe mich ja nicht als super Grafikdesignerin da beworben, sondern hatte vielleicht einen ganz guten Blick auf Dinge und konnte das zeigen oder hatte einen bestimmten Zeichenstil, den ich da mitgebracht habe und so.
Dein Studium ist ja online und die Studierenden sitzen also irgendwo vor einem Laptop, irgendwo auf der Welt oder in Deutschland. Wenn du das Ganze online durchführst, und wir kennen es ja alle so ein bisschen aus der Pandemiezeit, wo plötzlich das reguläre Präsenzstudium einfach mal eben von heute auf morgen umgewechselt wurde in eine Zoom-Konferenz oder Big Blue Button oder was auch immer. und plötzlich sich Leute im Breakout Room verloren haben, dann war das eine steile Lernkurve innerhalb von ein, zwei Semestern für jede Universität. Bei euch ist es ja quasi gleich vorausgesetzt. Wie gut seid ihr denn da eigentlich organisiert und aufgestellt? Also wenn du jetzt da angefangen hast in der Universität, kriegst du da quasi erstmal eine Einführung, wie die ganzen Tools dann funktionieren und mit welchen Plattformen ihr arbeitet? Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn man sagt, so, ich versetze mich mal in die Rolle eines Studierenden in deinem Kurs?
Ja, also ich gehe mal noch kurz einen Schritt davor, weil auch für mich war es vorher, also in der Pandemie, eine steile Lernkurve, weil ich zwar vorher remote auch gearbeitet habe, also das betrifft wahrscheinlich viele im kreativen Bereich, dass wir jetzt nicht dauernd bei den KundInnen im Büro saßen, sondern Daten digital verschickt worden sind, man vielleicht eher telefoniert hat, als auf die Idee gekommen ist, mal Skype oder so anzuwerfen, wobei es auch Arbeitsbereiche gibt im IT-Bereich und so, wo das vorher schon absolut normal war. Und auf einmal haben wir das alle gemacht, weil es nicht anders ging. Und das hat mich auch in Lehrsituation betroffen, bevor ich an der IU war, weil ich habe viel als Lehrbeauftragte gearbeitet und hatte auch in der Corona-Pandemie Lehraufträge. Und da war es eher so ein, ich würde sagen, für alle Beteiligten so ein, okay, wir müssen das jetzt irgendwie machen. Was eher so was Unvorbereitetes war, aber ich würde sagen, ich habe so eine gewisse Technikaffinität, dass ich da mich ganz gut zurechtgefunden habe. Und das war für mich eigentlich auch eine gute Vorbereitung dann für das Fernstudium, in dem ich jetzt ja zu großen Teilen arbeite. So, oder weshalb mich das auch interessiert hat, als ich mich dort beworben habe. Das war nichts, wo ich dachte, so Fernstudium, wie soll das gehen? Sondern ich hatte das vorher 2 Jahre lang eigentlich die ganze Zeit gemacht und dachte, so geht doch, ist doch total spannend. Und also insgesamt kann man natürlich sagen, wenn eine Hochschule ein Fernstudium anbietet, dann gibt es auch die entsprechende Infrastruktur dazu. Und das ist dann nichts, was man so mal in 5 Minuten entwickelt, sondern wo es natürlich auch einen entsprechenden Support zu gibt. Wir haben an der IU 130.000 Studierende. Das sind jetzt nicht alles Studierende im Fernstudium, aber da sind einige im Fernstudium. Das heißt, das kann man sich ungefähr ausrechnen, dass das jetzt nicht nur so 1.000 Leute sind, die da online sind in der gesamten Hochschule, sondern doch einige mehr. Genau, also es gibt eine gewisse Infrastruktur dazu und natürlich dann auch entsprechenden Support, dass das auch möglich ist und technisch funktioniert, dass wir so auch arbeiten können. Einen Teil wollte ich noch dazu sagen, das ist mir gerade entfallen, aber vielleicht hast du noch eine Frage dazu.
Okay, kein Problem, genau. Ich wollte eigentlich noch mal einen Schritt weitergehen und zwar diesen Unterschied mal zu erfragen. Wie ist das denn jetzt online, wenn ich jetzt das ganze Studium nur online mache oder als Fernstudium? Fernstudium, das klingt ja immer noch so nach Fernuniversität Hagen. Ne? Das ist sozusagen der Inbegriff in Deutschland der Bildung über die Entfernung. Da hat man dann Unterlagen noch per Post damals hin und her geschickt und hat dann ganze Kurse gemacht. Zu Prüfungen musste man irgendwo anreisen, aber sonst nicht. Heute, wenn ich jetzt online studiere, ist es fast eigentlich normal. Es gibt ganz viel Material, Input online. Aber wie kann ich das eigentlich transportieren? Wie kann ich Feedback online geben? Wie gibst du Feedback zum Beispiel an deine Studierenden, wenn die sagen, ich halte hier mal gerade eine Zeichnung in die Kamera oder ich schicke dir meine Entwürfe digital? Klar geht das, logisch, aber wo ist auch der Unterschied? Ja, wo ist vielleicht auch der Unterschied, wenn du jetzt an dein Studium zurückdenkst, in Berlin, wo halt auch der Austausch der Studierenden untereinander ja vielleicht auch ein wichtiger Lernfaktor ist, dass man voneinander lernt und eventuell auch mal in eine Konkurrenzsituation gebracht wird, sei das jetzt bewusst oder unbewusst. Wie ist das bei dir? Was beobachtest du?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich muss man so ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht in so eine romantische Vorstellung von Präsenzstudium verfällt, weil es klingt ja immer so schön und sagt, ja, und so tolle Räume. Ich war zum Beispiel letztes Jahr an einer Hochschule in der Schweiz bei einer Fachkonferenz und es war ein super Gebäude und wir waren alle ganz verliebt in diese Räume mit super Werkstätten und sowas. Das ist ja auch alles total toll und vor allen Dingen aus einer Fernstudiumsperspektive noch toller, weil wir sowas in der Form ja nicht abbilden können. Also wie gesagt, die IU hat auch Präsenzorte, weil es eben duales Studium gibt und auch Präsenzstudium. Genau, also wo fange ich an? Wenn ich nochmal auf mein eigenes Studium gucke, war es auch so, dass es jetzt nicht, oder Ich erinnere mich zumindest, dass es nicht so war, dass ich da dauernd in ein total volles Hochschulgebäude gegangen bin, sondern es gab so Kernzeiten, Montag, Dienstag, da waren dann mal alle da. Aber ab Mittwoch fing das so an und vor allen Dingen Donnerstag und Freitag war die gähnende Leere in den Gängen. Ich erinnere mich an Kurse, wo ich irgendwie alleine oder vielleicht zu zweit mit jemandem saß. Und viele auch von zu Hause dann gearbeitet haben und da ihre Sachen gemacht haben. Ich war oft in der Hochschule, weil ich am Anfang noch keinen eigenen Rechner hatte und erst mein Erspartes zusammengelegt habe und mir mein erstes, dieses bunte MacBook Air oder wie das hieß, gekauft habe in Blau, diese sogenannte Handtasche. Ich fand es total toll.
Genau, in Bondi Blue, ja,
Genau,
Türkis.
genau. Und bin tatsächlich immer in diesen ins Computer Lab gegangen mit noch ein paar anderen, denen es ähnlich ging. Aber es war jetzt nicht so, dass da alle zusammengearbeitet haben und so. Natürlich hatten wir dann so, also wir haben ein Klassensystem studiert und dass es auch so Arbeitssituationen gab. Aber es war eher so, dass wir uns getroffen haben, um die Arbeiten zu zeigen. Also ich erinnere mich an nicht so viele Situationen, wie auch alle ganz doll zusammengearbeitet haben. Das war immer eine Frage von, wie ist so das Setting auch der Lehrenden, die dann, also ich hatte mal ein Semester, da haben wir wirklich von morgens bis abends zusammen vor Ort gearbeitet, am Schluss noch einen Film geguckt und ich war irgendwie von 9 bis 11 abends in der Hochschule oder manchmal auch bis nachts, weil wir da irgendwas gemacht haben. Das war total cool. Sowas können wir natürlich im Fernstudium nicht abbilden. Dennoch ist es so, dass sich natürlich Studierende untereinander auch organisieren und da einzelne Gruppen haben und miteinander ins Gespräch kommen. Und das ist natürlich auch was, was wir als Lehrende mit nicht vorgeben können, aber diese Rahmen können wir setzen. Ich kann auch sagen, okay, es gibt kleine Breakout-Sessions, ich mache Zweiergruppen, ich gucke, wer hat, ist auch an einem Austausch interessiert und bringe diejenigen zusammen. Das kann ich ja alles machen. Also das ist eher so das, welche Möglichkeiten habe ich auch, welche Räume, auch virtuelle Räume kann ich da schaffen. Das ist jetzt auch gar kein IU-Thema, sondern eher so ein, wie arbeitet man virtuell zusammen? Und zu deiner Frage mit dem Feedback, auch da ist es so, das, was ein gutes Feedback ist in Präsenz, ist auch ein gutes Feedback im Digitalen. Denn, also ich habe jetzt sozusagen Situationen wie jetzt in der Betreuung der Bachelorarbeit, da bin ich in einem 1-zu-1-Gespräch, da kann ich natürlich unmittelbar mit den Studierenden sprechen. Wenn wir Seminarsituationen haben, wo mehrere beteiligt sind, kann ich natürlich auch zu einzelnen Arbeiten was sagen. Aber was ich auch sehr gut finde und wichtig finde, ist, Studierende in die Feedback-Situation zu bringen. Also auch zu fragen, hey, wie schätzt ihr das denn ein, wenn hier jemand sagt, da zu dem und dem Punkt habe ich eine Frage und ich dann eher ergänzend da noch was zu sage? Denn dieses Feedback geben ist ja jetzt nicht nur in der Lehr- und Lernsituation wichtig im Design, sondern grundsätzlich Teil unserer Arbeit. Also wenn du, keine Ahnung, hast einen Auftrag und sollst irgendwie was machen und dann gehst du ja nicht erst zum Schluss da zu deinem Auftraggeber und sagst, so, bin fertig und die sagen, super, danke, hier ist dein Geld. So funktioniert es nicht, sondern es gibt, also, oder weiß ich nicht, meistens gibt es ja
Selten,
Zwischengespräche,
äußerst
genau,
selten.
äußerst
Und eigentlich
selten.
ist man dann schon fast als Kreativer tödlich beleidigt, wenn der Kunde sagt, okay, ja, in Ordnung, Sie haben
Alles klar, danke.
abgeliefert, hier ist das Geld, tschüss.
Genau.
Also, was?
Weil wir leben ja auch so ein
Übermütig.
bisschen von den Rückmeldungen, ne? Genau.
Absolut,
Und
ja.
dieses eine Einschätzung zu bekommen zum richtigen Zeitpunkt und nicht, also am schlimmsten ist ja dieses, man hat schon ganz viel gemacht und dann bekommt man Feedback so, ach so, ja, nee, wir wollten das ja alles ganz anders haben, was nochmal heißt, okay, das Feedback ist auch zum falschen Zeitpunkt wahrscheinlich. Also, dass man das vorher auch sich mit einholt. Jetzt nicht nur von Auftraggebern, man kann ja auch User-Tests machen. Auch das ist ja eine Form von Feedback. Finde ich extrem wichtig im Designprozess, weil wir machen ja Dinge jetzt nicht für uns alleine, sondern das ist in einem bestimmten NutzerInnen-Kontext und muss da funktionieren. Das heißt, sich dem auszusetzen und eine Rückmeldung natürlich immer konstruktiv zur Arbeit zu bekommen, ist Teil unserer Arbeit, würde ich sagen. Und auch da ist ja die Frage, wie gibt man Feedback? Ich finde es immer wichtig zu sagen, wozu möchte auch jemand ein Feedback haben? Also ungefragt zu irgendwas was zu sagen, finde ich auch nicht so förderlich, ja. Klar kann ich zu ganz vielen Dingen was sagen, aber ich finde auch jetzt im Studiumskontext wichtig, dass an der Stelle Feedback gegeben wird, wo es den Studierenden auch hilft, in ihrer Arbeit weiterzukommen. Deswegen habe ich das so für mich so gehandhabt, dass ich auch frage, wozu möchtest du Feedback haben? Und wenn mir noch irgendwas anderes auffällt, wo ich sage, das ist wichtig, dass ich das noch mitgebe, dann sage ich das auch. Aber, und das ist unabhängig, wie gesagt, davon, in welchem Lernraum wir sind. Ich würde es auch genauso machen, wenn ich jetzt physisch in einem Studio mit den Studierenden sitzen würde.
Kommen wir mal zu der EU selbst. Was ist denn das eigentlich für ein Träger? Das ist ja eine private Hochschule. Und da gibt es ja auch Gebühren, die ich bezahlen muss. Also es ist nicht staatlich, es ist nicht quasi vom Steuergeld bezahlt. Wie funktioniert das? Und was hat das dann eigentlich für Konsequenzen? Also studieren dann die Studierenden konsequenter, geradliniger, kontinuierlicher? Könntest du den Vergleich ziehen?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass eine Hochschule eine wie so eine Rechtsform auch ist und eine gewisse Organisationsform, die bestimmte Organe benötigt und eine gewisse Struktur, um sich auch Hochschule nennen zu können. Das ist wird auch akkreditiert, also man kann das nicht einfach so machen, sondern dann gibt es irgendwie Wissenschaftsrat und so weiter, Gremien, die prüfen, ob das eine Hochschule sein darf. Auch staatliche Hochschulen sind so Akkreditierungs- und Prüfungsverfahren unterzogen, dass man guckt, okay, passt dieser Studiengang und so weiter. Also das ist so das eine. Das andere ist, wie du gesagt hast, die Trägerschaft. Also die meisten von uns kennen das, dass wenn man sagt, so eine staatliche Hochschule, dann bedeutet das, dass in dem Fall ist es auch in Deutschland das Bundesland, weil wir Bildung Ländersache ist, ja, föderales Prinzip. Und die Trägerschaft, also nehmen wir mal zum Beispiel die ODK, an der ich studiert habe, da ist der Träger der Hochschule das Land Berlin. So, und das Land Berlin gibt auch das Geld. Bei einer privaten Hochschule ist die Trägerschaft ein Unternehmen, ein profitorientiertes Unternehmen. Es gibt auch zum Beispiel Hochschulen, deren Trägerschaft eine Stiftung ist und so. Und soweit ich das weiß, auch das kann ich gerne nochmal in den Shownotes aktualisieren, es sind ungefähr ein Drittel der Hochschulen nicht staatlich in Deutschland. Also gibt es auch bestimmte Gründe, warum das so ist. Und genau, man könnte auch sagen, Vielfalt der Bildungslandschaft. Deswegen, das Geld kommt dann nicht automatisch aus so einem Haushalt, der festgelegt ist, ja. Und auch dazu muss man sagen, Hochschulen sind ja auch mittlerweile auch oder staatliche Hochschulen darauf angewiesen, neben dem Geld, was sozusagen aus diesem sogenannten Haushalt kommt, die ja auch eher gekürzt werden, als dass sie wachsen, dass Hochschulen auf Drittmittelförderung angewiesen sind. Da gibt es auch unterschiedliche Sachen und so auch sozusagen dieser, ich sag mal, ein bisschen Finanzdruck ist auch mittlerweile an staatlichen Hochschulen. So, es hat ja auch Vorteile an den Stellen, wo man sagt, okay, da kann man nochmal individuell gucken, welcher Bereich wird gefördert oder es gibt diese Exzellenzcluster und so. Also das muss man dazu sagen. Und die IU ist eine Hochschule für angewandte Wissenschaften und hat deshalb auch nicht einen Universitätsstatus. Da kommen wir jetzt so in dieses Hochschulfeinheiten rein. Das hat dann auch nochmal mit Forschungsthemen zu tun, Promotionsrecht und so. Aber ich würde sagen, da ist viel in Bewegung. Es gibt auch immer mehr Fachhochschulen, die an diesem Thema dran sind und auch viele forschende Fachhochschulen, also oder Hochschule für angewandte Wissenschaften. So, das ist, da passiert auf jeden Fall eine Menge, aber erstmal sind das ein bisschen unterschiedliche Strukturen. Das betrifft dann zum Beispiel auch die Lehre an sich. Also an einer Universität hat man einen sogenannten Lehrstuhl mit Mitarbeitenden und so weiter. An Hochschulen für angewandte Wissenschaften gibt es das so in der ausgebildeten Form nicht. Also wir sind, wie gesagt, haben hohes Lehrdeputat. Natürlich kann man da auch forschen, aber wir haben sozusagen auch weniger, das ist weniger Teil unseres Deputats, also Deputat im Sinne von, für diejenigen, die jetzt denken, was redet die? Ja, das ist sozusagen der Umfang auch und von dem, was wir tun, ja.
Oder genau. Vielleicht, um es uns mal für Nicht-Akademiker oder oder Mitarbeitende von Universitäten oder Hochschulen zu erklären, es ist halt der Anteil, wie viel gelehrt und wie viel geforscht wird. Und bei staatlichen Hochschulen, besonders dann bei Universitäten, ist der Anteil der Forschung durchaus hoch. Und bei euch ist es in dem Fall, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, ist er relativ niedrig. Das heißt, ihr habt sehr viel Praxis und sehr viel Lehre, ja?
Genau, aber das ist eben nicht so ein IU-Thema, sondern das betrifft jede Hochschule für angewandte Wissenschaften. Dann geht es auch eben darum, wie ist so ein Deputat ausgestaltet? Also sozusagen Teil meines Deputats ist dann auch, dass ich Abschlussarbeiten mache. Also da geht es wirklich um das Tätigkeitsfeld. Wir haben auch Forschungsmöglichkeiten an der IU. Auch da gibt es dann entsprechende Möglichkeiten, je nach Forschungsprojekt, das dann auch im Deputat abzubilden. Also das gibt's auf jeden Fall. Muss ich noch mal kurz überlegen. Du hattest, ach genau, es ging noch mal um dieses Thema, wie, wenn ich das richtig verstanden habe, wie das mit dem Bezahlen ist und Studiumskosten
Richtig, also
so.
die Studierenden müssen ja eine Gebühr bezahlen pro Semester und das ist ja jetzt vergleichbar nicht unbedingt mit staatlichen Hochschulen, wo die Gebühren zwar da sind, aber das sind dann halt ja Grundgebühren für das Studierendenwerk oder für die Mensa und sonstige Dinge. Das ist ja vergleichbar lächerlich, wenn man jetzt sagt, okay, das sind jetzt die Kosten der IU pro Semester. Führt das dann dazu, dass die Studierenden kontinuierlich arbeiten, weil sie ja diese Beträge auch bezahlen müssen? Sie müssen die ja auch selber irgendwie aufbringen. Sozusagen Eigenmittel oder vielleicht Drittmittel, also sprich Großeltern, Eltern, wie auch immer. Also was gibt's da, wozu führt das dann in dem, im Studienverhalten selbst?
Ja, also der Grund, warum es dann Studiengebühren gibt, ist ja eben, dass die Hochschule sich dann selbst finanziert. Also das unternehmerisch muss das sozusagen das Geld reinkommen, was eben nicht über ein staatliches Prinzip reinkommt. Also das ist sozusagen die Gebühr dafür. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Motivationen, so ein Studium zu machen, weil man könnte ja auch sagen, okay, warum zahle ich da jeden Monat? Ich kann zu einer staatlichen Hochschule gehen. Der Punkt ist ja hier die Studienform und dann vielleicht auch das Studienangebot. Und man darf ja auch nicht vergessen, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in so einer, nicht aus, jetzt nochmal so als Andrea in Berlin studieren würde, ja, ich habe ja dann nicht nur meine Studiengebühr, die dann vielleicht nur ein paar hundert Euro im Semester sind, sondern ich habe auch Kosten für meinen Lebensunterhalt. Wohnen in Städten ist richtig teuer geworden, ja. Das heißt, das muss ich mir auch leisten können. Habe vielleicht nicht Eltern, die mir das bezahlen. Also ich habe ein bisschen BAföG damals bekommen, musste auch jobben gehen, aber meine Eltern haben dann nicht gesagt, hier Kind, hier sind 1.000 Mark oder so, hab ein schönes Leben. Überhaupt nicht. Und das war aber, also es ist jetzt einfach eine andere finanzielle Voraussetzung. Das also kommt schon noch hinzu. Es gibt auch viele, die dann an dem Ort, in dem sie, also auch wie gesagt, wieder ländliche Regionen, auch von dort studieren. Aber auch das ist kein IU-Thema, sondern betrifft ja grundsätzlich auch ein Fernstudium, dass es eben möglich ist, auch sozusagen dezentral, sage ich mal, an einem Studium teilzunehmen, sowas auch berufsbegleitend zu machen. Es gibt verschiedene Studienmodelle. Und dann kann man sich überlegen, okay, was sind es für Leute, die das dann studieren? Und auch da ist es so, dass ja insgesamt im Hochschulbereich das alles etwas durchlässiger geworden sind, weil auch staatliche Hochschulen mittlerweile Weiterbildungsangebote haben, weil klar geworden ist, okay, dieses Thema Bildung ist ja etwas, was sich übers ganze Leben erstrecken kann. Und das ist ja das, was Hochschulen anbieten können, dass sie sagen, wir haben hier eine Form der Weiterqualifikation und eine Möglichkeit davon ist, das in einem Bachelor- oder Masterstudium zu machen, aber auch als Zertifikate oder eine spezifische Qualifikation noch mal in einem bestimmten Bereich. So, und dann, wie gesagt, je nach Lebenssituation, genauso unterschiedlich wie an der staatlichen Hochschule, haben wir hier dann auch Studierende, die sich dafür entscheiden und dann auch die Gebühr bezahlen. Und auch da ist es so mit der Motivation, ja, auch, also wenn ich so an mein eigenes Studium denke, da gab es unterschiedliche Motivationen, warum das jemand macht. Und auch so kann man sich das vorstellen, dass es auch unterschiedliche Motivationen in einem Fernstudium oder auch an einer privaten Hochschule gibt.
Ja, also wir haben jetzt über die Online- und Offline-Schulungssituation gesprochen und über die Angebote bei euch und wie das bei staatlichen Hochschulen oder Universitäten aussieht. Das heißt, wir haben eigentlich auch kaum wirkliche Unterschiede. Es gibt zwar die Online-Lehre und es gibt die Offline- oder Präsenzlehre, aber letzten Endes ist es ja auch entscheidend, wie viel Motivation bringt die Studierende, der Studierende mit. Und was lernen die eigentlich? Also was ist bei dir in deinem Unterricht eigentlich die wichtigste Botschaft, die du ihnen mitgeben willst? Wir hatten vorhin, hattest du den Satz gesagt, wir arbeiten nicht nur für uns, wir arbeiten für andere. Und vielleicht ist das ja ein Ansatzpunkt. Und das würde mich mal interessieren. Was bringst du oder was gibst du den Studierenden mit?
Ja, also ich sag noch mal kurz einen Punkt zu dem, was du jetzt angesprochen hast, etwas davor. Also natürlich gibt es Unterschiede im Fernstudium zu einem Präsenzstudium, ja, weil wir einfach sind gemeinsam in einem Raum, können was gemeinsam erarbeiten, an der Stelle anders abbilden müssen. Ja, also, oder ich habe auch gesagt, ich bin auch modulverantwortlich für den Kurs Printproduktion. Ich würde total gerne mit Studierenden in eine Druckerei gehen und an der Druckmaschine stehen. Da müssen wir einfach ein bisschen kreativ sein und uns das überlegen, wie können wir das virtuell abbilden. Ja, also es ist ja auch nicht so dieses virtuell ist nicht gut und wenn wir in Präsenz sind, das ist das Gute, sondern das sind einfach zwei unterschiedliche Formen, die haben ihre Stärken und ihre Schwächen in beide Richtungen und es geht darum, das, was da möglich ist, bestmöglich rauszuholen. Also das ist mir nochmal wichtig, dass das auch zu betonen. Gleichzeitig weiß ich auch, was wir halt eben nicht in Präsenz machen können. So. Und gleichzeitig gilt das andersrum auch. Also das zu dem. Und zu deiner Frage mit dem, was ist da wichtig oder vielleicht auch worum geht es? Grundsätzlich ist es ja so, wenn ich zu mir als Lehrperson, sage ich mal, ausgehe, dass das auch wieder eine persönliche und individuelle Sache ist, wie ich auch für mich als Andrea Lehre verstehe und wie ich das gern machen möchte, weil es auch mit mir als Person zu tun hat. Ein Kollege oder eine Kollegin hat da vielleicht ein bisschen anderes Verständnis für, was die Herangehensweise ist. Grundsätzlich kann man aber sagen, das ist ja auch erforscht, wie Lernen geht, also was das eigentlich ist, was da passiert, und zwar egal in welchem Studium, ja, was das jemand am Ende oder nach einem Kurs etwas kann oder kennengelernt hat, was die Person vorher noch nicht kannte. Und mein Verständnis ist, dass ich jemanden oder Teilnehmende in einem Kurs dazu befähige, das zu können. Also ich habe auch einige Weiterbildungen dazu gemacht, um das auch zu verstehen, was das eigentlich ist und was auch mein Lehrverständnis ist. So. Und da war, genau. Und für mich ist es dieses, jemanden zu etwas befähigen, eine Motivation in jemandem so hervorzubringen, weil man kann am Ende eigentlich immer nur sich selbst motivieren, aber ich kann Impulse geben, dass jemand sagt, hey, cool, ah ja, guter Punkt, ich habe Bock, das zu machen. So. Und also das ist so aus meiner Perspektive als Lehrende, was mein Verständnis ist, dass ich auch gucke, was sehe ich da auch, und nicht zu sagen, guck mal, so mache ich es, mach's auch so. Das ist eher so ein, würde ich sagen, veraltetes Verständnis davon, wie Lehre funktioniert. Ich sage auch ganz bewusst in Bachelorbetreuung, dass ich verstehe mich da eher wie so eine Art Coach. Also ich bin, das klingt jetzt so doof, so Lernbegleiter oder so, aber im Prinzip sind wir das, weil die Arbeit müssen die Studierenden selber machen. Und dieses Verständnis hätte ich auch in einem Präsenzstudium und kann halt gucken, wo kann ich jemanden unterstützen und was bringt die Person auch mit. Und wo kann ich noch irgendwie jemandem wichtige Impulse mitgeben oder noch einen guten Input und so, dann, dass jemand dann auch sich selber auf den Weg macht und etwas herausfindet und macht. Das ist das eine. Das andere ist so, ich meine, wir sind jetzt im Jahr 2025, ja, das klingt schon so ein bisschen futuristisch. Worum geht's da eigentlich in einem Studium? Weil, und auch grundsätzlich in einem Designstudium, weil es gibt irgendwie KI, es gibt vieles auf Knopfdruck, es gibt eine große Verfügbarkeit von auch, ja, Design-Tools, die Software ist erschwinglich bis hin zu kostenlos. Es ist eigentlich alles da. Wofür braucht man das eigentlich? Wieso muss man da noch eine akademische Ausbildung dranhängen, wenn doch echt jeder das in der Praxis machen kann? Und diese Frage gibt es wahrscheinlich schon immer auf eine Art, weil es wie so eine Art Demokratisierung der Mittel gibt. Das ist was total Tolles auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite geht es darum, auch einen verantwortungsvollen Umgang damit hinzubekommen und auch dann im Ergebnis eine hohe Qualität zu erzielen. Also es gibt jetzt auch Leute, die sagen, das ganze mittelmäßige Design, wo so dieses, wo man denkt, ja, das ist irgendwie so austauschbar, hat man schon 100-mal gesehen, das ist, kann man mit einer KI machen. Da muss man keinen Menschen mehr dran setzen. Das ist so irgendwie, das ist eigentlich nichts Besonderes. Und an die Frage ist, an welcher Stelle brauchen wir das? Es gibt sicherlich Anwendungskontexte, wo das auch gefragt ist. Das heißt, dieses, was lerne ich eigentlich im Studium, ist ja vielleicht auch viel mehr dann eine individuelle Sache, dass es darum geht, jemanden in seinem Können total zu unterstützen und, wenn es geht, möglichst reflektierte Menschen daraus zu kriegen aus dem Studium. Weil das ist dann ja auch eine Qualifikation. Das ist auch was wir in einem Arbeitskontext brauchen, weil gerade in den angewandten Wissenschaften geht es ja noch mehr darum, auch einen hohen Anwendungsbezug zu lehren, aber auch Absolventinnen aus den Hochschulen zu bekommen, die auch in der Lage sind, in dem Berufsfeld zu arbeiten. Denn ich halte nichts davon, wenn man irgendwie fancy Stuff, sage ich mal, macht. Und dieser Sprung in wirklich auch die Berufspraxis ist dann so groß, dass es gar nicht funktioniert, ja. Auf der anderen Seite finde ich, ist eine Hochschule auch dafür da, bestimmte Freiräume aufzumachen, was herauszufinden, so einen geschützten Raum zu haben, wo nichts kaputt gehen kann, ja. Auch das merke ich oft, dass es manchmal Studierenden nicht so leicht fällt, sich da so reinzubegeben und da auch sich was zu trauen und was herauszufinden, was vorher noch nicht klar war, dass es dabei rauskommen wird. Und ich glaube, sowas müssen wir machen. Das brauchen wir eigentlich auch später in der Praxis und da solche Räume, dass wir sagen, ich weiß gerade gar nicht, ich finde was heraus, ja. Und noch ein wichtiger Punkt, hab ich auch noch mal drüber nachgedacht, dieses, ich habe jetzt, ich glaube, nächstes Jahr 20 Jahre bin ich im Beruf, ja. Es funktioniert aber nicht mehr, dass ich sagen kann, das habe ich in den 20 Jahren gelernt. Und so müsst ihr das jetzt auch machen, weil in der Zeit hat sich auch in unserem Berufsfeld wieder ganz viel geändert. Ich habe irgendwie das Thema KI angesprochen, aber auch grundsätzlich die Verfügbarkeit und der Umgang mit bestimmten Tools und auch die Darstellungsmöglichkeiten, ja. Es gibt irgendwie Social Media, wir haben viel mehr Bewegtbild. Das gab es 99 noch nicht so, ja. Und da auch eine gewisse Offenheit zu haben, auch aus einer Lehrperspektive zu sagen, ich weiß es auch nicht, aber ich will es herausfinden. Und dass wir als, also wir sozusagen als Lehrende oder die in der Situation sind, dass wir auch Kurse verantworten, damit anderen arbeiten und die in das Berufsfeld reinbringen, auch diese Offenheit haben und sagen, ich weiß auch noch nicht so ganz, was dabei rauskommt, aber ich habe eine Lehrform, in der wir das gemeinsam auch herausfinden und auch einen Experimentierraum dafür haben. Und genau, also das ist so mein Verständnis davon, wie auch so ein Designstudium an der Stelle sein kann. Und vielleicht ist es in 5 Jahren auch schon wieder ganz anders.
Kurt Weidemann sagte mal den sinnvollen Satz, wir müssen unseren Job alle 5 Jahre neu lernen. Und
Ja.
ich würde behaupten, das ist eher noch schneller geworden in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass nicht nur jetzt KI halt das Berufsbild eindeutig verändert und auch viele Arbeiten überflüssig oder beschleunigt, finde auch effizienter macht. Also ich freue mich, wenn ich ein Bild per Knopfdruck freistellen kann. Ich habe 20 Jahre Photoshop begleitet in Kursen oder selber angewendet und dann freue ich mich ja, dass ich das nicht mehr machen muss. Allerdings habe ich das Wissen darüber, warum oder wie komplex der Hintergrund ist, um diese Leistung der KI heute wertzuschätzen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen verloren geht, wenn man heute einfach das Ergebnis sieht, okay, KI, Photoshop. Klick, fertig, oder ich mache auf meinem Smartphone ein Foto und das bietet mir schon an. Willst du es freistellen? Hier ist es schon. Also das ist schon
Ja.
etwas abgedreht, wenn man 20 Jahre zurückblickt. Allerdings hat man dann auch nicht unbedingt viel Wissen erlangt um die Medientechnik. Ist das Thema bei euch auch dieses, du sagtest ja auch, digitales Design ist ja auch Thema bei euch im Unterricht. Ist das Thema auch die Medientechnik zu verstehen und jetzt nicht nur anzuwenden?
Also, ich persönlich finde sowieso, dass so dieses ganze, ich sag mal, technische oder auch Anwendung von Software und so ganz, ganz wichtig ist. Also auch zu wissen, wie komme ich gut zu einem Ergebnis und wie funktioniert das eigentlich? Auch da vielleicht eine kritische Reflexion zu haben, also auch zu verstehen, wenn ich mit Adobe arbeite, was heißt das eigentlich? Welche Alternativen gibt es oder warum ist das ein gutes Tool, an welcher Stelle? Was kann ich damit machen? Was kann ich damit auch nicht machen? Also es ist auf jeden Fall ein Thema, so. Habe auch noch mal gedacht, so klar, es wird irgendwie viel auch über KI gesprochen und dass so Ergebnisse schnell hergestellt werden können und so. Aber was ja auch unabhängig von der KI ganz wichtig ist in der Gestaltung, ist dieser ganze Prozess. Wie komme ich zu dem Ergebnis? Am Ende sieht das vielleicht alles ähnlich aus, aber die Herangehensweise ist eine komplett andere. Und das bezieht sich ja dann nicht nur auf dieses, kann ich jetzt was mit einer KI machen, sondern das bezieht sich ja auch vielleicht dann noch viel mehr so im Produktdesign oder so, aber auch im Kommunikationsdesign auf so Dinge wie, welche Ressourcen werden eigentlich dafür eingesetzt? Wen betrifft das? Was für einen gesellschaftlichen Bezug hat das? Wer war am Designprozess beteiligt? Wir hatten das ja vorhin noch mit dem Thema Feedback. Und das sind ja ganz, ganz wichtige Punkte, die dann am Ende im Ergebnis unsichtbar sind, aber die eine eigentlich immer größere Rolle spielen, weil wir uns gar nicht mehr erlauben können, das alles auszublenden oder weil es dann bestimmte Personen vielleicht nicht mit einbezieht, die aber wichtig sind, oder weil wir irgendwie umweltschädlichen Quatsch machen, weil wir irgendwie nicht geguckt haben, welche Papiermöglichkeiten gibt es denn sonst noch. So, und das, und in der KI, bei der KI ist das ja genau dasselbe, ja, dass wir bewusst entscheiden, wann wähle ich welchen Weg zu meinem Ergebnis. So. Und gleichzeitig eben, weil eine KI auch was Generisches machen kann, aber vielleicht auch wieder was ganz Spezielles, das finden wir ja gerade alle heraus, geht es vielleicht auch, oder es ist so eine Beobachtung, dass so dieses individuelle Autorenschaft im Design und so auch eine gewisse Daseinsberechtigung hat und das ja auch in den letzten Jahren so kam, so dieses der Gestalter, die Gestalterin als auch als Persönlichkeit, ne? Ich schwank immer so ein bisschen, was ich davon halten soll, weil meistens ist ja ein Designprozess eben nicht so, dass dann also diese einzelne Person steht, die das gemacht hat. Oder wenn man jetzt im Agenturkontext ist, das sind Teams, die an etwas arbeiten. Und dass es auch viel mehr vielleicht um dieses Gemeinsame geht oder ein gemeinsames Verständnis. Also ich finde es ganz spannend, was da so passiert. Und da kann man wahrscheinlich über viele Sachen auch diskutieren. Ich meine, es gibt ja auch Bücher dazu, wie man sich präsentiert als Designerin oder Designer oder als Kreative, um sein Profil daraus zu arbeiten. Und das ist wahrscheinlich auch eine Antwort auf das, wo man eben nicht mehr sieht, von wem ist das denn eigentlich. Und je unsichtbarer das wird, desto wichtiger ist dieses Bedürfnis, dass es vielleicht sichtbar ist. Wer steckt denn dahinter? Warum macht man etwas? Und was ist die Motivation? Also, dass es eben nicht mehr nur um das Ergebnis geht, sondern auch um all das, was so dazugehört. Und ja, ich meine, dazu gehören auch so Sachen wie, was schreiben wir auf unseren Webseiten, was wir machen. Und ich habe da auch schon drüber nachgedacht, ja, man könnte da eigentlich viel persönlicher noch sein und sagen, warum haben wir das, machen wir das, was wir machen, oder haben das gemacht, was wir in der Vergangenheit so entwickelt haben. Und dieser Aspekt ist halt auch extrem wichtig. Und auch das ist dann wieder Teil auch der Lehre, ne? Zu sagen, wie können wir dafür sorgen, dass das auch ein Verständnis ist und auch Studierende das sehen und sich auch damit beschäftigen. Ja.
Kann ich absolut unterstreichen. Ich bin persönlich größer Fan von Olafur Eliasson und der ist kein Einzelkünstler, sondern er ist, wenn ich das jetzt mal so ganz frech behaupten darf, er ist ein unglaublich guter Kommunikator, der mit seinen visionären Ideen andere motiviert in seinem monströs riesigen Team, was wirklich gewachsen ist ohne Ende über die letzten Jahre, mit Spezialisten für jedes Detail über Materialität, über Technik, über Medien und so weiter. Der hat im Prinzip eigentlich, wenn man so will, ein großes Designteam im Hintergrund und seine Ideen werden im Team weiterentwickelt. Er kuratiert das eigentlich, also er kuratiert seine eigenen Werke, wenn man so will, und schaut sich das an, was im Designprozess dabei herauskommt. Und in dem Fall ist es ein Kunsterlebnis, aber eigentlich könnte er auch Serienprodukte herstellen oder Kommunikationskampagnen. Manchmal hat das ja durchaus auch bei ihm sehr starke Ähnlichkeiten dazu. Aber tatsächlich ist, also ich möchte dieses Beispiel nennen, weil man den Prozess im Team damit eigentlich sehr gut sehen kann, dass das Gesamtergebnis beeindruckend ist und man denkt so, da steht ein Name hinter. Nein, das ist eigentlich eher eine Marke. Und dahinter ist ein riesiges Team, 30, 40, 50 Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben über Jahre hinweg und auch Wissen angehäuft haben. Und ich glaube, das ist etwas, was man jungen Menschen immer mitgeben kann. Dass du sagst, du hast deine eigenen Qualitäten, du hast deine Fähigkeiten und die kannst du in das Team einbringen. Und da kannst du dich sozusagen, damit kannst du das Team voranbringen. Und das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht in der Lehre in den letzten Jahren oder Jahrzehnten nicht unbedingt so im Vordergrund stand, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wie siehst du das?
Ja, total guter Aspekt. Ich komme auch gerade auf einen Gedanken dazu, weil das, was du beschreibst von Olafur Eliasson, ich meine, das ist ein international bekannter Künstler, der macht Riesensachen. Das ist auch klar, dass es rein zeitlich gar nicht gehen würde, dass er das alles alleine macht.
Und er hat auch alleine angefangen nebenbei, ne?
Genau, genau. Aber das ist ja bei vielen Künstlerinnen und Künstlern so. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Vortrag von Pippi Lotti-Rist, den sie mal in der UdK damals gehalten hat und hat am Ende irgendwie ein Bild gezeigt von sehr vielen Menschen, hat gesagt, all diese ganzen Videos, die ihr da so seht, das geht nicht ohne diese Leute, mit denen ich zusammenarbeite und eigentlich bin ich wie eine Unternehmerin. Und auch das, ne, das ist jetzt dann aus den 90er, 2000ern oder aus der Jetztzeit, weil das Ganze ist ja noch viel älter. Ich war, kleine Anekdote, genau letzte Woche habe ich so eine kleine Design-Research-Reise gemacht und habe mir den Vitra Campus in Weil am Rhein angeschaut und habe noch einen Abstecher nach Basel gemacht, und habe mir eine Matisse-Ausstellung angeschaut, die jetzt noch bis Ende diesen Monats läuft. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis mit meinen Bibliotheksbesuchen als Jugendliche und fand irgendwie diese Matisse-Bilder, auch diese Scherenschnitte total faszinierend als also in jüngeren Jahren und habe das dann auch irgendwie mal nachgemalt und so, und es fand es total toll und habe es jetzt mal, also ich habe schon mal was im Original gesehen, aber das waren so seine Schlüsselwerke. Und es gab auch zum Schluss der Ausstellung wie so einen kleinen Film und auch nochmal so seine Geschichte gezeigt. Und was ganz spannend war, ich meine, klar, ne, das ist dann so der Künstlertyp und aus heutiger Sicht auch alles so ein bisschen alter weißer Mann mäßig vielleicht, aber das, was er gemacht hat, irgendwie beeindruckend im Ergebnis. Und der war irgendwie zum Schluss sehr krank und so und hat es war so, dass er sich so Papierbahnen hat bemalen lassen. Das hat auch nicht er gemacht. Was er dann gemacht hat, er hat seine riesige Schere und hat dann so relativ intuitiv diese Formen ausgeschnitten. Das war seine Arbeit. Und dann, weil man hat herausgefunden, dass diese Scherenschnitte mal so kleine Löcher hatten, dann hat man gesehen, ah, okay, das war Teil des Arbeitsprozesses, denn seine AssistentInnen waren es wahrscheinlich viele. Haben das an die Wand gepinnt und er hat dann gesagt, so, er hatte so einen langen Stock, da gibt es auch lustige Bilder dazu, wo er gesagt hat, nee, noch ein bisschen weiter nach links oder nach rechts und haben dann diese Bilder arrangiert, ja. Und dann hat er irgendwann gesagt, okay, so. Und diesen Prozess, den hat man natürlich damals nicht so gezeigt. Auch da, ne, dieses Prozessbewusstsein, wie kommt eigentlich was zustande, wer war daran beteiligt und wer auch nicht, welche Machtverhältnisse sind da drin, das halt, guckt man sich heute alles auch anders an. Aber auch so Maler wie Gerhard Richter, ich meine, die gehen ins Atelier, da stehen die angerührten Ma Farben, die Leinwände, da muss nur noch was draufgebracht werden. Und ich finde es ehrlich, wenn man das zeigt und auch sagt, so ist es. Und vielleicht, jetzt kommt der Bogen zum Design, sollten wir das auch tun. Und sollten, das ist jetzt sozusagen der Gegenpol zu diesem Autorenschaft und die eine Person, die eine Gestalterin, das vielleicht aufbrechen und sagen, ist es denn so? Wir sind doch total darauf angewiesen, mit anderen zusammenzuarbeiten. Spätestens im Printbereich gibt es dann irgendwie auch Leute, mit denen man zusammenarbeiten muss. Und ich finde, dieses gemeinsame Verständnis von, da sind mehrere dran beteiligt und das ist unser Ergebnis, auch unabhängig von einem Agenturkontext, ja, das kann man auch im Solo-Selbstständigkeitsbereich vielleicht noch viel mehr machen, dass man diese Kooperation und die Zusammenarbeit zeigt. Das ist jetzt eine These von mir, die jetzt gerade so aufkam. Und das ist dann natürlich auch wieder wichtig in einem Studium, dass man da gucken kann, wie kann man auch eine Zusammenarbeit unterstützen oder fängt schon an, mit dem, wir geben uns gegenseitig Feedback und das ist jetzt nicht nur abhängig von der Lehrperson. Ich bin ja nicht allwissend, ich habe an einigen Stellen auch keine Ahnung und sag das auch. Ja, also ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich habe grundsätzlich keine Ahnung, dann wäre ich da vielleicht falsch an der Stelle. Aber auch zu sagen, oh, das ist interessant, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, weiß ich gerade gar nicht so genau, muss ich herausfinden. Und dann manchmal Studierende sagen, ah, ich habe da eine Idee. Das ist super. Und es ist dieses gemeinsame auch an was arbeiten und diese Meisteridee, diese eine Person, ich glaube, das funktioniert heute nicht mehr so. Natürlich lässt sich das gut kommunizieren und sieht irgendwie gut aus und so, aber ich weiß nicht, ich glaube daran nicht so richtig so. Was nicht heißt, dass man alleine nicht was machen kann, ne? Aber das auch viel offener zu verstehen und sich da auch in die Karten gucken zu lassen vielleicht und sagen, wie kam es denn eigentlich zu diesem Ergebnis? Und dann ist ein Teil davon vielleicht zu sagen, da habe ich mit der KI was gemacht, da habe ich mit dem zusammengearbeitet, die Schrift ist von der und der Person so. Und das fände ich nicht nur finde ich einen ganz interessanten Diskurs, auch so über Gestaltung nachzudenken und das auch zu verstehen.
Prima. Du bist auch online unterwegs mit anderen Dingen, also mit Werkzeugen zum Beispiel. Du hast ja schon vor deiner Professur mit Online-Tools gearbeitet und bringst das anderen bei. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist da dein Schwerpunkt?
Ja, das ist auch eher so ein Zufall, dass das so gekommen ist. Ja, es war gar kein Plan. Also ich auch nur eine Botschaft an alle, und das geht wahrscheinlich vielen so. Manchmal entstehen so Dinge, man hat sich das gar nicht überlegt. Ich habe vor ein paar Jahren mal für den Bundesverband Deutscher Stiftungen gearbeitet und war dafür das ganze Design verantwortlich. Wir haben so einen Relaunch-Prozess gemacht und also vor allen Dingen auch Prozess, das ist das, was ich auch gerne mag, also so Designentwicklung, und habe dort mit Designbüros, also mit einem Designbüro zusammengearbeitet. Und genau, und in dem Zuge von, ich bin in diesem Verband, habe mit vielen Stiftungen zu tun, es gab immer so einen, ja, es hieß nicht Tag der Stiftungen, das war was anderes, sondern ja, wie so ein großer Kongress, genau, Stiftungstag hieß das, genau. Es war wie so eine große Konferenz, großes Klassentreffen für Stiftungen. Und da gab es doch immer so Weiterbildungsmöglichkeiten, Workshops und so. Und es ging um das große Thema Digitalisierung. Und eine Kollegin sprach mich an und meinte, Mensch, möchtest du denn nicht einen Workshop machen? Und ich so, ja, zu was denn? Und sie meinte, such dir was aus, was du willst. Und dann habe ich gedacht, ja, ich könnte doch irgendwie so eine Art Tool-Workshop machen, wo ich einfach in so einem Überblick einzelne digitale Tools oder Software vorstelle, von denen ich denke, dass man die kennen sollte oder Arbeitsweisen. Einfach so als Einstieg und zwar und das Ganze so erlebbar zu machen. Also nicht nur drüber zu sprechen, sondern auch zu zeigen, wie geht das denn, gleichzeitig an einem Dokument zu arbeiten und das auch in Echtzeit zu machen. Genau so fing das an. Das habe ich ein paar Mal tatsächlich in Präsenz gemacht und habe auch so Werkzeuge gebaut und dann haben wir irgendwie so große Hammer irgendwie gesammelt. Und genau, und dann kam so die Corona-Pandemie und dieses Format wechselte ins Digitale. Und es gab natürlich auch einen großen Bedarf, auch gerade so im gemeinnützigen Sektor, schnell zu wissen, wie kann ich denn jetzt mit jemandem zusammenarbeiten? Wie kann ich denn Dokument teilen? Wo finde ich denn meine, was ist denn eine Cloud und so? Und habe ein Format gemacht, was super niedrigschwellig ist. Und weil ich finde, man darf halt nicht vergessen, es gibt ja immer Leute, die sind ganz weit vorne mit Themen und für andere ist es eine riesen Herausforderung oder es gibt auch Ängste. Ja, auch das habe ich gemerkt. Ich bin immer so sehr neugierig und probiere was aus. Aber es gibt auch Menschen, die da Vorbehalte haben und das ist überhaupt nicht schlimm. Also ich meine das gar nicht wertend, sondern dass es eine gewisse Skepsis gibt. Zu Recht, ja, weil es gibt auch viele Dinge, die sind nicht cool im Digitalen oder wo es wichtig ist, da mal drüber nachzudenken, wie es funktioniert. Genau, so kam dieses Format und so kam so eins zum anderen. Dann habe ich es mal in einem großen Webinar mit sehr, sehr vielen Teilnehmenden gezeigt. Dann haben mich darüber wieder Leute angesprochen und tatsächlich mache ich bis heute dieses Format. Ich habe das so ein bisschen inhaltlich natürlich angepasst, weil ein paar Themen nicht mehr so relevant sind, andere kommen dazu. Und das sind so, ja, kurzweilige Formate, digitale Tools, die ich eben viel so im gemeinnützigen Sektor, auch so Ehrenamtskoordination und sowas, zeige, weil es finde es auch wichtig, dass da auch dass eine gewisse Kompetenz gibt oder dass es so Anlässe gibt, zu sagen, okay, das probieren wir mal aus und begeben uns da rein und machen das niedrigschwellig und es muss nicht irgendwie jetzt ein Dreijahresprozess sein. So. Und es macht mir total Spaß, in so einem Kontext auch zu arbeiten und über dieses Wie arbeiten wir eigentlich, also das auch gemeinsam rauszufinden. Das ist jetzt weniger ein Design-Thema, wobei ich sagen würde, auch da spielt es immer eine Rolle. Wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Wo finde ich was? Wie organisieren wir uns? So, und das gebe ich in diesem Format weiter.
Was sind das dann? Also Stiftungen, Vereine sind dann sicherlich dann das Publikum. Wer ist denn da noch interessiert und was kriegst du da für Rückmeldungen?
Ja, also wie gesagt, es ist eher so im öffentlichen und gemeinnützigen Sektor. Also ich habe jetzt viel so für tatsächlich auch Ehrenamtskoordination gearbeitet. Also es gibt tatsächlich in jeder Kommune meistens so Ehrenamtsstellen, also die dann auch, das sind also Angebote für ehrenamtliches Engagement, aber auch Interessenten zusammenbringen. Und das kommt viel aus so einer Offline-Welt, auch was da Weiterbildungsformate betrifft und die auch merken, oh, es ist wichtig, dass wir auch Online-Formate haben, auch um Leute dazu zu gewinnen, die Lust haben, sich auch zu engagieren, aber die anders angesprochen werden müssen. Und das ist total, also ich finde es insofern spannend, weil das was ganz anderes ist, als so im klassischen, ich sag jetzt mal, Design-Agenturbereich zu arbeiten. Aber ich bin auch jemand, die sehr gerne zwischen so diesen Branchen und Feldern springt und die das, also ich schätze das sehr und bringe das dann auch wiederum gerne zusammen. Und ja, ich, also komme da ganz gutes Feedback, sonst würde ich da nicht zwischendurch immer angefragt werden und kann das, glaube ich, auch ganz gut vermitteln. Also das ist etwas, wie gesagt, ich habe es im Laufe der Zeit erst gemerkt, dass das eine Kompetenz sein kann, nicht nur Dinge zu machen, sondern die auch zu vermitteln oder so einen Rahmen zu setzen, dass andere das verstehen können und damit oder es lernen können, so. Und ich dachte immer, ja, das macht man dann irgendwie so, aber selbst sowas wie Didaktik oder so ist ja ein Fachgebiet für sich. Und manchmal habe ich auch so gedacht, was ist denn eigentlich so meine richtige Arbeit? Ich bin eher so in diesem Vermittlungsbereich und habe dann irgendwann auch so ein bisschen Frieden damit geschlossen, weil ich gemerkt habe, ja, das ist meine Arbeit. Das ist das, was ich tue. Und genau, und das kann ich sozusagen dann auch in dem Feld mit einbringen. Und wie gesagt, wie sich das entwickelt, keine Ahnung, ich mache es gerade einfach weiter und vielleicht gibt es irgendwann keine Anfragen mehr, dann mache ich was anderes. Und ja, es gibt sowieso schon auch ein paar Ideen, was sonst noch so passieren könnte und was ich gerne mache.
Prima, wunderbar. Wenn man sich über dich oder über die EU und das Studium dort informieren will oder über was ist da eigentlich entstanden in den Studiengängen, wo kann man sich da deiner Meinung nach informieren? Was macht Sinn, sich anzugucken?
Ja, das ist eine gute Frage. Das wird auch intern gerade diskutiert, wie wir das machen können. Ich persönlich finde das wichtig, dass auch Arbeiten sichtbar werden ich würde sagen, im Gestaltungsbereich oder alles, was so visuell ist, gehört es auch mit dazu, wenn man dann Eindruck davon bekommt, was wird da eigentlich gemacht. Und das lebt ja, unsere Arbeit lebt auch von der Sichtbarkeit, von dem Zeigen und vom Sehen. Und ja, also bleiben wir mal gespannt, wie es da weitergeht.
Okay, dann danke ich dir für dieses wunderbare Gespräch mit dir. Ich habe wieder viel gelernt. Ich hoffe auch alle anderen über das Thema Design aus deiner Sicht und was das Studium an der EU bedeutet. Eventuell haben sich ja auch Menschen dafür schon vorher interessiert oder sind jetzt vielleicht noch interessierter daran, wie das weitergeht. Dazu Links in den Shownotes gerne und natürlich auch die Website von dir. Ich wünsche dir bei deiner Arbeit zukünftig viel Glück und dass du den Begriff des Prozesses vielleicht noch stärker herausbringen kannst und deinen Studierenden noch mehr motivieren kannst, dann reflektiert in das Berufsleben einzugehen.
Vielen Dank.
Wie hat dir diese Folge des Podcasts gefallen? Auf der Website designerklärer.de findest du alle Folgen des Podcasts mit interessanten Gästen aus dem Design. Auf Instagram oder LinkedIn kannst du diese Folge teilen und kommentieren. Wir freuen uns auf dein Feedback.
Wenn du den Podcast Designerklärer fördern willst, dann klicke auf der Website auf den Button Podcast unterstützen und wähle ein Abo für dich aus. Damit bekommst du nicht nur jede neue Folge einen Tag früher, sondern erfährst auch Hintergrundgeschichten und wertvolle Tipps rund um das Design.
Danke an alle, die bereits ihren Beitrag leisten, damit der Podcast auch zukünftig spannende Gespräche präsentieren kann.